Herzlich willkommen zu Devs Love It, dem Podcast der coolen Entwickler unter uns. Und wir sind heute hier wieder mal nicht alleine, Domi. Wir haben uns ja geschworen, wir machen das hier nicht mehr alleine. Wir machen jetzt nur noch, wir holen uns nur noch Gäste dazu und unterhalten uns einfach nur noch, oder?
Was ja, also ich bin ganz ehrlich, das ist auch ziemlich spannend. Also ich weiß gar nicht, ob ich das durchhalte, weil da ist immer ein bisschen Aufregung mit dabei und umso mehr freue ich mich auch heute, dass wir eben wieder nicht nur wir sind, sondern wieder zu dritt. Und ja, vielleicht magst du unseren Gast kurz vorstellen.
Ach nee, das überlasse ich ihm mal selbst. Stefan. Okay,
perfekt.
Los geht's. Mach doch mal die Einleitung.
Das ist ja meine Paradedisziplin. Wie jeder Entwickler ist das, glaube ich, immer so, dass der schwierige Einstiegspunkt. Aber ich gebe mein Bestes. Hallo zusammen, ich bin Stefan Hochdörfer. Bin PHP-Entwickler seit einer Weile, könnte man sagen. Ich sage immer so schön, ich habe im letzten Jahrtausend angefangen mit PHP-Entwicklung. Das gibt ein wenig zurück, glaube ich, wie alt man mich schätzen kann. Habe dann 2003 zusammen mit meinem guten Freund Matthias Hens die Firma BitExpert gegründet und seitdem sind wir stark am Thema Webentwicklung, digitale Projekte umsetzen für unsere Kunden in der ganz großen Bandbreite eben Web- und mobile Entwicklungen oder mobile Applikationen für ja die unterschiedlichsten Kunden, die unterschiedlichsten Probleme und haben da, glaube ich, relativ viel Spaß immer, was das angeht.
Sehr schön. Das ist doch wunderbar, endlich wieder und noch einen sehr erfahrenen Entwickler hier zu haben, nachdem wir letztes Mal den Bastian vom Kirby CMS hier hatten und heute dich, Stefan, als, ich nenne es jetzt auch mal, Koryphäe begrüßen zu dürfen, ist es echt wunderbar. Erste Frage vorweg, wie viele PHP-Elefanten hast du eigentlich?
Größer 30, das weiß ich noch. Ich habe nämlich letztes Mal gezählt, also da sind schon ein paar zusammengekommen. Ich versuche nicht mehr so aktiv zu sammeln, um ehrlich zu sein, weil ich so ein bisschen, sagen wir mal so die letzten 10 Jahre oder in der Anfangszeit war es ja so ein bisschen was Besonderes irgendwo und gefühlt schmeißt jetzt irgendwie jeder seinen Elefanten da auf die Straße oder ohne jetzt disrespektierlich zu klingen. Von daher macht es natürlich ein bisschen schwieriger, die alle irgendwie zu bekommen. Und in der Anfangszeit waren sie ja meistens dann wirklich so Freunde oder Leute, die ich gut kenne, schenken mir den aus bestimmten Anlässen irgendwo. Von daher, ja, hat sich was bei so knapp 30 oder ein bisschen mehr eingepedelt oder eingependelt.
Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da irgendwo ein Regal, wo die alle drapiert sind, oder?
Ja, genau. Ich habe hier, ich kann es jetzt schlecht zeigen, aber ich habe hier so ein IKEA-Regal. Da stehen oben die ganzen Elefanten drauf und dahinter ist noch ein schönes Wandbild von der PHP Benelux-Konferenz, das haben sie mal vor ein paar Jahren den Speakern geschenkt. Also das ist so ein ganz netter Rahmen irgendwo, ja. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass irgendwie in 10, 20 Jahren das ganze Zeugs da mal Unsummen wert ist und ich mir da meinen Lebensabend mit versüße, aber ich befürchte, das wird vielleicht nicht ganz so kommen.
Ja, ich kenne einige, die sich tatsächlich bei uns auch gebettelt haben, wer mehr Elefanten am Ende hat. Es ist verrückt. Wie ist das eigentlich gekommen? Also das ist ja unfassbar, ne?
Das stimmt, ja.
Genau. Okay, wir wollen ja nicht über Elefanten heute reden. Ja, wir haben vielleicht einen Elefant im Raum, aber den wollen wir auch nicht irgendwie bedienen. Gut, oder? Ja. Um ganz direkt konkret einzusteigen, welche Tipps hast du denn für junge Entwickler und Entwicklerinnen, wenn sie mit dem Entwickeln beginnen wollen? Oder für noch nicht Entwickler?
Das ist eine gute Frage. Wird ja wahrscheinlich das Thema auch eine eigene Folge werden, wie ich es vorhin verstanden habe. Ich denke, es ist extremst hilfreich, dass man auf Veranstaltungen geht, Meetups, Konferenzen, sich mit anderen connectet und austauscht. Ich weiß ja, wir Entwickler lieben es ja eigentlich so eher dann für uns zu sein. Und Corona hat das, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen beschleunigt bei dem einen oder anderen oder nochmal ein bisschen stärker ausgeprägt. Und man kann ja relativ viel auch online abholen. Ne? Es gibt ja die unterschiedlichsten Formen, wie man sich online austauschen kann. Aber nach wie vor ist halt der persönliche Kontakt, glaube ich, das wichtigere oder das wichtigste Thema. Gerade auch durch meine vielen Konferenzbesuche oder Auftritte. Ich habe halt so viele Speaker kennengelernt aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ne? Also ich kenne den Derek Rathens ganz gut, wenn ich ein X-Debug-Problem habe. Ich kann ihn direkt anschreiben. Ich weiß, ich habe dann so Fastlane-Support. Das gleiche gilt für PHP-Unit beim Sebastian Bergmann. Ne? Wenn ich da ein Ticket aufmachen würde, ich weiß, das hat dann bei ihm auch eine gewisse Priorität, weil er mich einfach kennt. Dieser Netzwerkaufbau ist halt extremst wichtig, würde ich sagen. Auch natürlich irgendwie für die Karriere. Ne? Wenn ich mal irgendwie einen neuen Job suchen würde, ohne jetzt mich da irgendwie ins Rampenlicht zu drängen, aber ich glaube, innerhalb von einer Stunde, wenn ich ein paar Leute anschreibe, ich hätte was Neues gefunden irgendwo, weil ich einfach mittlerweile so viele Leute kenne und sie mich kennen und wissen halt, wo sie mich einordnen können. Das ist halt total hilfreich. Ansonsten natürlich online versuchen, halt so viel aufzusaugen, wie geht. Formate ist jetzt erstmal freigestellt, egal ob es jetzt irgendwie YouTube-Videos sind oder irgendwelche Blogposts oldschool oder halt in irgendwelchen Foren irgendwie wie rumstöbern. Entschuldigung, natürlich Podcast, das Medium schlechthin, natürlich, wenn ich das vergessen. Da einfach versuchen, also es tut sich ja immer noch extrem viel in der IT-Welt und das wird ja gefühlt mit jedem Jahr immer schneller und immer mehr. Von daher irgendwo schauen, dass man auch am Ball bleibt mit den ganzen Themen. Nichts ist so schnell veraltet wie das Wissen von gestern irgendwo. Und das hast du dann natürlich dann, oder damit hast du natürlich dann auch ein Problem bei der Jobsuche irgendwo, ne? Wenn du damit mit deinem uralt PHP 5.3 Wissen irgendwo ankommst, das könnte heutzutage schwierig, also gibt bestimmt noch das ein oder andere Unternehmen, was das einsetzt aus Gründen, aber man sollte da, glaube ich, schon ein bisschen stärker immer am Ball sein, was die ganzen Themen angeht.
Ja, da hast du schon einen spannenden Punkt. Genau. Jetzt zuletzt auch gesagt, mit dem Ball bleiben. Du machst das jetzt schon seit vielen Jahren. Da gehört ja auch immer wieder so der Punkt dazu. Ich muss mich auch vielleicht immer mal, ja, dazu motivieren, vielleicht sogar eben eine neue Challenge anzunehmen, ne? Gibt's da sowas, wo du sagst jetzt über die Jahre, oh, das hat mich eigentlich am Ball gehalten, wo ich sag, ja, war einfach so ein Geheimrezept, war es Leidenschaft oder war es was anderes?
Naja, das Ding ist schon die Leidenschaft. Also IT und Softwareentwicklung war schon immer irgendwie ein großes Hobby und ich habe das zum Beruf gemacht und das schwingt natürlich irgendwo dann mit und treibt mich irgendwo natürlich auch an. Ich glaube, das braucht's halt auch, wenn du wirklich was Geiles machen willst in deinem Berufsleben. Ne? Also natürlich, das ist jedem freigestellt, gibt es die 9-to-5-Leute, was ja auch total okay ist. Aber wenn du halt wirklich für was brennst und irgendwo Bock drauf hast, dann musst du halt auch dann mal deine Freizeit irgendwo opfern. Und in meinem Fall, also bin jetzt irgendwie auch kein Fan von dieser Work-Life-Balance-Geschichte, weil für mich ist alles irgendwie live, ne? Also egal, was ich mache. Da fließt halt echt viel, viel Zeit auch rein. Und bin halt viel auf Social Media unterwegs und wie gesagt, lese viel Blogposts und schreibe ja auch viel Blogposts und versuche da überall irgendwie am Ball zu bleiben und einfach zu verstehen, was ist denn jetzt gerade Phase, was gibt's denn an neuen Tools, warum gibt's die, damit auch experimentieren, weil das natürlich auch dann der Motor ist, der BitExpert so ein bisschen antreibt. Ne? Also wir sind halt keine Tech-Bude, die jetzt nur eine Programmiersprache, ein Framework, ein bestimmtes Tooling macht. Wir versuchen uns da schon ein bisschen breiter aufzustellen mit allen Vor- und Nachteilen. Und die Idee ist dahinter schon, der Kunde, der zu uns kommt, hat ein technisches Problem jetzt erstmal in Antwort, oder Herausforderung, muss man ja sagen. Problem ist ja immer ist ein bisschen schwierig. Ich in meiner Rolle jetzt auch als Vertriebler oder Salesmensch, je nachdem, wie man es nennen will, möchte ja verstehen, was ist das Problem und was kann ich dem Kunden halt am sinnvollsten verkaufen, damit eben sein Problem gelöst wird. Wenn ich dann noch was finde, weiß ich nicht, ein bestimmtes Framework, bestimmte Datenbank, die noch mehr löst als nur das originale Problem, dann hat der Kunde ja damit auch einen Mehrwert. Und das finde ich halt immer spannend, halt zu versuchen rauszuarbeiten. Also was kann ich halt dem Kunden geiles Technisches verkaufen, was ihm halt dann noch mehr bringt, als er gerade irgendwo sieht. Genau, von daher ist das natürlich dann der zweite Motor, der mich antreibt oder der dafür sorgt, dass ich natürlich versuche, überall irgendwie am Ball zu bleiben. Klammer auf, außer im Frontend-Bereich, da hat man es ja eben gerade davon, von einem Bereich musste ich mich verabschieden und das war dann leider irgendwann mal das Frontend. Auch wenn ich es echt gern gemacht habe in der Anfangszeit und es mir auch total Spaß gemacht hat, aber das war mir dann doch irgendwann mal zu schnelllebig und zu viel unterwegs, als dass man das auch noch im Blick behalten könnte.
Irgendwo. Also war das dann auch dein Punkt, an dem du gesagt hast, okay, das ist der Unterschied, warum ich mich jetzt für ich sag jetzt mal Backend-Entwicklung entschieden habe, dass ich einfach diese Schnelllebigkeit mir dermaßen auf den Sack geht, so kann ich es halt mal sagen, mich nervt es nämlich, dass du andauernd jede Woche was anderes lernen darf. War das so mit ein Grund, warum du gesagt hast, okay, ich gehe ins Backend?
Na, nicht zwingend. Also ich sag mal so, ich komme halt eher so aus dieser Backend-Welt irgendwo und habe dann natürlich auch Frontend gemacht, ne? So der klassische Full-Stack-Entwickler irgendwann. Und hatte halt am meisten Bezug irgendwie zu dieser Backend-PHP-Thematik natürlich irgendwo. Das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Ich verfolge natürlich schon noch, was im Frontend geht. Ich kenne, glaube ich, auch die aktuellen Frontend-Frameworks irgendwo. Kann mich da auch sicherlich dann wieder irgendwie einarbeiten. Aber wenn du mich jetzt direkt auf einen, keine Ahnung, auf ein Svelte-Projekt werfen würdest, dann würde ich da, glaube ich, erstmal schon mal schwimmen irgendwie. Oder wenn es dann um die neueren CSS-Features geht, da bin ich irgendwie komplett raus. Ich weiß noch, wie man es Oldschooler wahrscheinlich macht mit CSS und so.
So, dass es auch in alten Browsern funktioniert, ne? Genau.
Ja, genau. Nenn mich bitte alt, ja.
Du hast mit Oldschool angefangen, nicht ich.
Ja, alles gut. Alles gut. Spaß. Ich habe mir vor 2 Wochen sagen müssen von meinem Optiker, ich brauche eine neue Brille und habe jetzt mir eine Wellness-Brille angeschafft. Das ist so Gleitsicht, aber für Arme quasi. Und der meinte auch dann so mit Anfang 50 wäre es dann mal Zeit, da musste ich mal kurz einschreiten und sagen, 50 bin ich noch nicht ganz, aber die Schritte gehen da schon groß drauf hinzu. Also von daher, man kommt halt so langsam in sein Alter. Ne? Das ist halt einfach so.
Naja, man ist immer so alt, wie man sich fühlt, sagt man ja.
Das stimmt, ja, das stimmt. Entsprechend.
Genau, wie schaffst du es denn dann da, deine Schwerpunkte auch zu setzen? Also du hast ja jetzt gesagt, ihr habt ja einen großen Blick auf die Lösungsansätze auch in der Firma. Wie schafft ihr das denn da zu sagen, okay, das ist jetzt nicht nur Spielerei, sondern wir versuchen auch mehr unseren Schwerpunkt zu setzen und machen nicht irgendwie alles, sondern wir wollen ja auch also ihr könnt ja nicht alles bedienen in dem Sinne, ne? Also wollen wir auch mal ehrlich sein. Genau. Man will auch nicht alles bedienen, weil wenn du nur ein bisschen Randwissen hast, ist das immer schwierig. Du willst ja auch irgendwo Experte sein. So, also ich glaube, das ist ja, von jedem auch irgendwo so der Ansatz. Und wie schafft ihr es da, euch die Schwerpunkte zu setzen?
Ja, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Sag mal, wir waren schon immer relativ breit aufgestellt. Über die letzten Jahre haben wir schon stark versucht, unser Portfolio an Toolings und Frameworks und Programmiersprachen stärker einzugrenzen. Es gab eine große Weile, da haben wir auch einiges mit Python gemacht beispielsweise. Es ist dann vor ein paar Jahren rausgeflogen, weil die Leute, die damals Python gemacht haben, dann nicht mehr bei uns waren und keiner sich mehr interessiert hat dafür. Also das ist natürlich dann immer so ein guter Grund, dann mit etwas aufzuhören. Dann ist tatsächlich halt auch die Frage, ne, was braucht denn der Markt gerade oder was gibt es Kunden, die halt eine spezifische Technologie bevorzugen oder nicht bevorzugen. Das muss man halt einmal alles versuchen im Blick zu behalten und dann so die goldene Mitte für einen dann auch zu finden. Tatsächlich nicht unbedingt ein einfacher Prozess, der uns hier und da mal besser und mal schlechter gelingt natürlich auch. Wir haben im letzten Jahr angefangen, unseren Tech-Radar zu publizieren in unserem Blog, das heißt Technologien, die wichtig sind für uns darzustellen, auf so einer Tech-Radar, aus so einem Tech-Radar-Kreis und dann noch einzuordnen, ist das was, mit dem spielen wir gerade nur rum oder ist es halt dann ein wichtiger Bestandteil der Bit-Expert, den wir auch weiter dann vorantreiben wollen. Ich denke, das hat uns schon auch ein bisschen geholfen, das ein bisschen zu visualisieren, weil im Endeffekt das meiste hatte gefühlt halt ich nur irgendwie im Kopf. Und das eine Team hat halt sein Ding gemacht und das andere Team das andere Ding. Und ich glaube, so hat man nochmal so ein bisschen den größeren Blick auf das Ganze. Aber da wird es irgendwie in, glaube nächste Woche steht das nächste Update an von unserem TechRadar. Das wird dann vielleicht auch noch ein bisschen spannender, was sich da so getan hat in einem Jahr. Plus das Ganze natürlich auch den Seiteneffekt zum einen halt für Kunden, dass sie sehen, mit was für Technologien wir uns beschäftigen, auch wenn tatsächlich nach 20 Jahren ich mal eingestehen muss, dass für die meisten Kunden es eigentlich vollkommen egal ist, mit welcher Technologie oder mit welcher Programmiersprache wir Dinge tun. Da blutet mein Techie-Herz, aber es ist leider die Realität. Hilft trotzdem natürlich da auch dem Kunden zu erkennen, sage ich mal, was machen wir denn oder kennen wir uns aus über das, was wir so sprechen. Und das Dritte ist natürlich dann auch für potenzielle Bewerber, dass sie dann auch mal sehen, ne, mit was schlägt sich denn so der geneigte Bit-Experte da jeden Tag dann so rum, zumindest auf einem sehr hohen Level irgendwo. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema, sich damit mal auch ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Ne? Was ist denn so das Big Picture bei uns? Bei uns hat sich jetzt rauskristallisiert, also wir kommen ja aus der Pro-Code-Welt, wie man so schön sagt, also wirklich hart am Code und voll im Untiefen der Programmiersprachen und Frameworks. Wir haben aber seit gut 6 Jahren auch das Thema Low-Code für uns entdeckt. Das heißt, da ist es dann mehr konfigurieren oder mehr grafisch Dinge zusammenstecken. Als Alternative entdeckt. Und ich glaube, so diese Mischung kann uns jetzt in den nächsten Jahren, glaube ich, schon wirklich gut von Hilfe sein, weil wir wissen ja, alle Programmierer werden gesucht wie Sand am Meer irgendwo. Also ich glaube, uns wird der Job nicht ausgehen oder die Arbeit nicht ausgehen, auch wenn es natürlich jetzt diese riesen Entlassungswellen gab da im letzten Jahr in den USA. Das hat vielleicht auch andere Gründe. Aber durch das Low-Code-Thema schafft man es halt auch, dann unsere Kunden zu enablen, Dinge zu tun. Ne? Also mal ganz einfache Prozesse halt mal selbst umzusetzen. Dann brauchen sie halt auch keinen externen. Und ganz ehrlich, uns macht es ja auch keinen Spaß, jetzt irgendwie so eine sehr einfache, ich fülle mal ein Krankheitsformular aus, Geschichte mal irgendwie zu bauen. Ne? Wir wollen ja schon irgendwie den geilen Scheiß irgendwie bauen. Von daher ist es aber, glaube ich, eine ganz gute Mischung, die wir da haben. Und was man natürlich auch sagen muss, auch wenn die ganzen Low-Code-Hersteller sagen, Low-Code, das kann jeder und ist total easy, die Realität sieht halt dann schon noch mal ein bisschen anders aus, wenn du halt mal ein bisschen komplexere Dinge einfach machen willst. Ne? Also die meisten Tools, die setzen halt schon ein bisschen Wissen voraus Richtung Browser. Ne? Also wie platziere ich halt Elemente oder wie reagiere ich dann auf Formulareingaben? Oder wenn ich halt Datenbankabfragen mache, ne? Also so ein SQL-Select-Statement muss ich halt schon mal geschrieben haben, dass ich halt verstehe, wie es funktioniert. Und das halt irgendeinem Buchhalter oder einem HR-Menschen oder einem Einkäufer dann halt nahezubringen, naja, das wird halt schon mal schwierig. Ja. Also kann funktionieren, aber halt auch nicht in allen Fällen. Genau. Also lange Antwort, kurzer Sinn, alles nicht so einfach, aber ja, man muss sich da so ein bisschen durchmogeln durch den Dschungel der vielen Möglichkeiten.
Ja, spannend. Also ich war jetzt kurz wieder wach geworden, auch nochmal bei dem Thema Low-Code, weil ich das sehr, okay. Ich finde auch so ein bisschen, gerade auch, weil man sich dann als Entwickler dann doch mit beschäftigt, und ich finde, das schärft teilweise auch nochmal so ein bisschen den Fokus, dass man eben nicht nur ja irgendwas in der Sprache programmiert, sondern eigentlich da auch viel mehr darum geht, einen Prozess zu bauen, eine Struktur einfach erstmal zu verstehen, wie kann ich das denn eigentlich irgendwie digitalisieren, jetzt das Problem, was wären denn so klassische Abläufe, die vielleicht funktionieren, was muss von A nach B, wie kann ich irgendwelche Datenquellen zusammenbringen, deshalb finde ich das gar nicht so abwegig, sich auch als Bro-Code-Entwickler mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es am Ende, finde ich, schon noch immer noch irgendwas mit, ja, diesem Prozess zu tun hat, den man als Entwickler täglich macht. Und eben nur
Nein, das ist genau das Ding. Also ich kenne genug Pro-Code-Entwickler, die dann schreien, um Gottes Willen, bloß kein Low-Code. Ne? Ich will ja schon noch irgendwie programmieren. Ja. Ich will sehen, was ich mache. Ne? Ich will hier hart an der Programmiersprache oder am Framework sein. Aber im Endeffekt, diese ganzen Low-Code-Plattformen sind ja auch nur Frameworks. Ne? Die nehmen dir Arbeit ab. Wenn der Backend-Entwickler jetzt halt kein Frontend kloppen will, die Low-Code-Plattform, die nimmt ja das ja schon mal ab. Ne? Ich platziere hier meine Eingabefelder irgendwo oder ich sage ihm, das Menü muss mal oben rechts irgendwo hin und dann wird das gerendert. Ne? Ich muss mir da halt keinen Kopf drum machen, mit welchen fancy CSS-Techniken ich jetzt irgendwie hinkriege, dass das irgendwie geil funktioniert. Der Code sieht mit Sicherheit auch nicht total geil aus von so einem Low-Code-System. Das ist ja aber auch egal, weil es funktioniert ja. Ne? Also dem Kunden oder dem Mitarbeiter, der die Applikation nutzt, dem ist ja am Ende des Tages ja vollkommen egal, wie der HTML-Code aussieht. Solange es irgendwie dargestellt wird und in allen Browsern funktioniert, dann ist es gut genug. Also das ist ja auch dummerweise die Realität.
Aber siehst du auch diese Entwicklung dahin, dass es dem Kunden eigentlich immer egaler wird und eigentlich auch teilweise den Entwicklern egaler wird, solange es funktioniert? Ist es egal, wie es aussieht?
Na okay, egal wie es aussieht, ist vielleicht nicht unbedingt, weil es muss ja schon gut funktionieren und es muss ja von der Usability gut passen irgendwo. Also ich glaube, den Anspruch sollten wir schon haben. Ob dem Endkunden oder dem Enduser ob das für ihn relevant ist, dass es jetzt irgendwie React ist oder irgendwie, keine Ahnung, nicht Bootstrap, aber hier Dings, wie heißt das? Oh Gottes Willen, siehst du, da fängt schon wieder an. Insert aktuelles CSS-Framework hier ist ja vollkommen egal. Ne? Also Hauptsache, es sieht gut aus im Browser und es funktioniert und wie es gemacht ist, ne, das ist jetzt gefühlt ja irgendwie schon mal nebensächlich. Also ich weiß, wir Entwickler sind ja da schon immer sehr, sehr religiös, was unsere Programmiersprachen und Frameworks irgendwie angeht, aber am Ende des Tages, was funktioniert, funktioniert. Also.
Genau, ich wollte da eher darauf hinaus, weil wir haben ja auch einen gewissen Anspruch an uns selbst oder wollen, ich sag mal, getestete Sachen haben, wollen irgendwie Dokumentation ordentlich haben, wollen irgendwie, was weiß ich. Und das möchte ja eigentlich kein Kunde bezahlen in dem Sinne, weil man ja eigentlich keinen Mehrwert davon hat. Ja. Ne? Also
das ist richtig,
kurzfristig, sage ich jetzt wenigstens mal. Wie schafft ihr das? Also wie schafft ihr das unter einen Hut zu bringen? Also quasi nicht sich zu verkünzeln mit Dokumentation und Testing hin zu, okay, wir müssen ein Problem lösen. Das ist der Kunde bereit zu bezahlen. Und jetzt haben wir aber nur 4 Stunden dafür Zeit, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja, das ist natürlich immer so der große Spagat, den man halt im Agentur oder im Projektgeschäft gehen muss, ne, mit was sind die Budgets und was kann ich dafür sinnvoll irgendwie leisten und einen sinnvollen Mittelweg zu finden, um eben dem auf der einen Seite natürlich dem Kunden die Features zu ermöglichen, auf der einen Seite natürlich uns das es vor uns zu rechtfertigen, wie wir Dinge tun. Und natürlich auch dafür Sorge zu tragen, dass sie halt dann sauber dokumentiert sind oder zumindest so gut dokumentiert sind, dass man damit auch längerfristig arbeiten kann. Ich meine, das ist ja unser Tagwerk irgendwo. Also es ist selten, dass wir oder nicht mehr so oft wie in der Anfangszeit, dass wir halt wirklich auf der grünen Wiese vom Scratch anfangen mit einer Applikation. Es ist ja wirklich oft so, dass der Kunde zu uns kommt mit einer Bestandsapplikation und die dann weiterentwickelt werden muss oder tatsächlich dann an einem Punkt kommt, wo wir sagen, ja, Moment, ne, jetzt ist halt die Halbwertszeit ist halt schon mal komplett überschritten. Wir müssen halt von Grund auf neu anfangen, weil nichts dokumentiert ist und wir halt gar nichts verstehen und alle, die damit schon mal gearbeitet haben in den letzten 20 Jahren, die sind jetzt halt alle nicht mehr da. Also haben wir aktuell auch gerade einen Fall bei einem Kunden, wo halt das System bei ihm intern aufgebaut wurde von Studenten und dann über x Agenturhände ging und jetzt mal bei uns gelandet ist und wir es auch jetzt lange Zeit gewartet haben und versucht haben weiterzuentwickeln, aber wir jetzt halt auch an einen Punkt gekommen sind, zum Glück auch Hosting bedingt, weil es eine uralt VM war mit uralt Linux und 1000 Problemen, dass wir gesagt haben, hey, jetzt müssen wir wirklich mal einen Stecker ziehen. Das ist erstmal zu uns gezogen in unser Hosting-Environment und zumindest das Thema mal aufgeräumt und konnten das zum Glück auch mal zum Anlass nehmen und sagen, okay, pass auf, also ne, wenn ihr jetzt hier wirklich weitermachen wollt mit dem Thema, dann müsst ihr jetzt einfach investieren, weil wir können halt nur eine begrenzte Anzahl von Heftpflastern aufkleben. Und da sind wir jetzt quasi schon irgendwo am Ende der Fahnenstange. Und tatsächlich, glücklicherweise, war das dann auch beim Kunden oder ist es beim Kunden angekommen und wir konnten das Budget dann entsprechend auch einplanen oder vom Kunden bekommen, das mal komplett neu bauen zu lassen. Aber das ist natürlich irgendwo tatsächlich eher die Ausnahme. Also das meiste ist ja dann schon eher bestehende Systeme refactoren, weiterbauen oder dann durch separate Tools ergänzen, um gewisse Teile der Applikation schon noch irgendwie am Leben zu lassen. Ne? Weil, also klar, Kostenfrage ist natürlich das eine und das zweite ist natürlich dann immer, ne, wann ist es fertig? Das sind ja irgendwie zwei Probleme, die man so hat. Der Kunde wartet halt dann auch nur ungern halt mal 3 Jahre und kann dann nicht arbeiten. Ne? Das funktioniert dann halt so auch nicht. So muss man da schon ein bisschen clever halt an die Sache rangehen und dann halt eben Funktionalitäten rauslösen und dann nach und nach dann versuchen, das umzubauen. Klappt halt auch nicht immer, aber ja, braucht halt viel Ideen einfach, wie man Dinge löst. Das finde ich halt persönlich halt auch das Spannende beim Projektgeschäft irgendwo. Es ist halt nicht alles 0815, das ist halt, ne, du kriegst halt irgendwas vor die Füße geknallt und dann musst du halt mal gucken, wie kannst du dem Kunden halt was Geiles hinbauen mit dem, was halt da ist und mit dem Budget, was halt da ist.
Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall war jetzt auch wieder so ein Thema, das Thema Wartung, wo ich immer das Gefühl habe, das wird ganz oft unterschätzt tatsächlich auf Kundenseite eher. Ne? Also als Winkler weiß man, man könnte eigentlich auch den ganzen Tag damit verbringen, Code zu refactoren oder zu verbessern, zu dokumentieren, zu testen. Ne? Da passiert halt aber am Ende erstmal kein Umsatz. Das heißt, das bedarf auch immer wieder einer gewissen neuen Problem, die man bekommt. Gleichzeitig ist das Thema Wartung ja auch wichtig. Wie ist da so deine Erfahrung mit den Kunden? Ist das eher ein schwieriges Thema, wo ihr sagt, okay, meistens brauchst du schon eine Art von Überzeugung, die wir leisten müssen, um das zu verkaufen, das Wartungsthema? Oder ist das eher so, na okay, bei einem bestimmten Punkt ist dann doch irgendwie klar, also wie kriegt ihr das eigentlich gut hin, dass der Kunde da mitgeht und das versteht? Also vor allem geht es ja eigentlich um das, ich komme jetzt als fremde Person, ich verstehe ja erstmal gar nicht, ihr müsst das am Leben halten, so ist nach dem Motto.
Ja, also ja, Agentur hat das ja auch nicht gebraucht. Ne?
Genau. So, vor allem, ja klar, Alex sagt es noch, vielleicht eine Historie, die Agentur hat sich vielleicht gar nicht darum gekümmert, das auch vielleicht gar nicht verkauft. Genau. Wie geht ihr damit um, mit dem Thema Wartung, gerade vielleicht auch im Hinblick auf die Kundengespräche?
Naja, also das Einzige, was dir da hilft, ist halt einfach wirklich offen ansprechen, über die Probleme reden, die gerade da sind, die Probleme, die dann längerfristig passieren werden, wenn man nichts tut, und einfach wieder über viel sprechen, halt versuchen, einfach Awareness zu schaffen. Also mehr kann man da, glaube ich, auch nicht wirklich sinnvoll tun. Ich habe jetzt auch gerade wieder Kunde, wo das wieder genau das Thema ist. Haben jetzt halt einen Webshop vor ein paar Jahren beauftragt bei einer Agentur und den jetzt halt aber auch nicht regelmäßig abgedatet. Also da läuft noch eine ältere Version eines E-Commerce-Frameworks. Das große M jetzt in dem Fall, aber ähnliches Problem wahrscheinlich, wo der Kunde natürlich dann auch sagt, ja Moment, ich habe jetzt über die letzten Jahre da schon echt verdammt viel Geld investiert, wo ich halt sagen muss, ja, das mag sein, aber trotzdem bist du auf einer alten Version und da sind halt x Sicherheitslücken drin, die halt nicht gepatcht sind. Also du kannst schon mal froh sein, dass da keine Kundendaten irgendwie abgewandert sind oder irgendjemand vielleicht sogar tiefer irgendwie Serverzugriff bekommen hatte und du weißt es nicht. Das ist halt ein Riesenproblem. Das ist halt was leider sehr, sehr viele Kunden halt nicht sehen. Du musst halt, wenn du so eine Web-Applikation online stellst und die auch lange Zeit dann online haben möchtest, du musst halt einfach in diese Wartung investieren irgendwo. Da führt halt einfach kein Weg dran vorbei. Das ist ja ist ja irgendwie auch das Gleiche, wie wenn du dir jetzt ein Auto anschaffst, ne? Du musst halt auch regelmäßig in die Werkstatt gehen und es müssen halt dann Inspektionen gemacht werden und du musst halt regelmäßig dann auch mal irgendwas austauschen, wenn irgendwas kaputt ist, ne? Das Ding fährt halt auch nicht unbegrenzt irgendwo, das ist halt einfach so. Oder musst genauso an deinem Haus irgendwie Dinge regelmäßig halt in Schuss halten. Das ist halt bei Software, das ist halt nichts real Greifbares, das macht es halt irgendwo natürlich schwierig, ne? Das ist halt einfach da. Aber so muss man halt versuchen, auch dem Kunden halt über Analogien das halt irgendwie verständlich zu machen, was man da tun muss. Und ich meine, der größte Hammer, den wir halt haben, den man auf den Tisch hauen kann, ist halt das Thema DSGVO. Sobald du halt mit europäischen Kunden halt in Kontakt kommst, und das ist ja hier dann bei den meisten von uns wohl so der Fall, du bist halt angehalten / gezwungen, deine Software, die du halt hast, auf einem aktuell technischen Stand zu halten. Und das ist dann halt kein uralt Magento Shopgate oder Shopware oder was auch immer, ne? Das muss halt dann irgendwo aktuell sein. Wenn halt da dann irgendwas passiert, dass da halt ein Datenschutzvorfall ist, na, dann gute Nacht. Also ich meine, die Aufsichtsbehörden, die sind mittlerweile ja auch schon sehr scharf unterwegs. Das war ja in der Anfangszeit so ein bisschen eher relaxed, würde ich es mal nennen, aber mittlerweile sind die ja schon, also was ja auch gut ist natürlich logischerweise, die sind ja schon stark hinterher, was das Thema angeht. Und auch das muss man wissen. Also es ist halt nicht so, dass du einfach mal irgendwas online stellen kannst und dann kannst dir egal sein, was damit ist.
Ja.
Mag nochmal anders sein, wenn du nur von internen Applikationen sprichst, wo nur deine eigenen Mitarbeiter draufkommen. Aber selbst da ist natürlich irgendwie sinnvoll, ne, dass man es mal aktualisiert. Also heute noch eine PHP 5.3 Applikation oder PHP 4 Applikation am Laufen oder am Leben zu lassen, ist halt dann irgendwann auch nicht mehr so ganz einfach, ne, wo du als Entwickler erstmal gucken musst, wie kriege ich überhaupt die alte PHP-Version her und laufbar, damit ich aber noch nachvollziehen kann, was läuft denn da überhaupt.
Ja. Ja, wir sind ja eigentlich schon mittendrin in der BitExpert AG. Ich würde da jetzt auch quasi übergehen in das Topic. Beziehungsweise bevor wir da jetzt hinkommen, bist du eigentlich noch aktiv am Entwickeln? Ich sehe nun wieder mal auf GitHub, ich folge dir ja da, ja. Dass du da immer mal was. ja. Ist GitHub eigentlich auch Social Media?
Schon so ein bisschen, ja.
Bisschen, ne? da sehe ich, dass du manchmal gewisse Sachen forkst oder auch beim Silius heißt es oder heißt Silius? Wie würdest du es aussprechen?
Ja, ich sage immer Silius, aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt,
genau. Offizielle. Da bist du ja auch noch mit dabei. Das heißt, bist du aktiv am Entwickeln, ist eigentlich die Frage noch. Oder bist du in deinen Positionen gerade anderweitig auch ausgelastet?
Genau, es kommt ein bisschen darauf an, wie du jetzt entwickeln siehst. Also ich versuche mich schon immer mehr aus dem Tagesprojektgeschäft bei uns rauszuhalten, bin aber natürlich dann immer der Erste, der dann sagt, okay, wenn irgendwo Engpass ist, komm, scheiß drauf, dann stütze ich mich da halt auch irgendwo noch rein. Hauptsache, der Kunde ist glücklich. Vielleicht auch nicht unbedingt immer die beste Einstellung, aber gut, so ist es halt. Versuche mich aber, wie gesagt, schon so ein bisschen rauszuhalten aus den Projekten eher, weil mein Thema schon eher dann, also zum einen halt IT-Infrastruktur ist bei uns, das am Start zu halten, auf der anderen Seite halt das ganze Sales-Thema ist irgendwo bei mir aufgehängt. Von daher bleibt dann eher weniger Zeit, dann noch aktiv an den Projekten zu entwickeln. Das GitHub-Thema ist dann mehr das Spaßthema dann abends oder am Wochenende, um da eben auch irgendwie am Ball zu bleiben. Ja, kann man so sagen, genau. Genau, weil ich, also das finde ich halt auch ganz wichtig in meiner Rolle und in meiner Position. Ich will halt verstehen, was meine Jungs und Mädels machen, damit ich es auch halt entsprechend verkaufen kann. Also ich kann halt nicht zum Kunden gehen und sagen, okay, wir machen irgendwie geile Software X und habe eigentlich gar keine Ahnung davon. Also ich will ja schon immer verstehen, wie es funktioniert, weil ich ja auch im Gespräch mit den Kunden dann das Gespräch steuern kann und B, dann auch Potenziale und Möglichkeiten erkennen kann, wenn der Kunde halt gerade ein Problem anspricht. Dann kann ich sagen, okay, kein Problem, wir können das noch ranflanschen oder wir machen es so oder wir haben hier noch ein cooles Tool, das können wir dann noch irgendwie rein döngeln. Das hätte ich halt nicht, wenn ich halt keine Ahnung davon habe. Und ich will halt Ahnung davon haben, damit ich es halt sinnvoll verkaufen kann. Also so schließt sich halt dann der Kreis irgendwo ein bisschen.
Man will ja auch authentisch bleiben an der Stelle, ganz einfach. Also
Ja, genau. Wie gesagt, also ich habe ja, hab's ja vorhin gesagt, eigentlich 99% unserer Kunden interessieren sich nicht für die Technologie, die wir ihnen verkaufen. Trotzdem will ich zumindest das auch sinnvoll repräsentieren irgendwo, weil das ist natürlich schon das, was wir machen. Egal jetzt auf welchem Level ich dem Kunden das Ganze verkaufe. Von daher finde ich schon wichtig, da irgendwo am Ball zu bleiben, was das Entwicklungsthema angeht. Und ich meine, ja, wie ihr schon gesagt habt, ist irgendwie Hobby und das macht mir auch Spaß. Also von daher ist das natürlich nochmal so ein zweites Ding, was da einfach mitschwingt. Wenn ich tatsächlich gar nicht mehr entwickeln würde, würde mir, glaube ich, schon was fehlen. Das ist tatsächlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich habe vor einigen Jahren gesagt, okay, dieses ganze Thema mit Kunden, Projektmanagement und aktiven Kundenprojekten, da möchte ich mich so ein bisschen rausziehen und dann eher so auf die interne IT und unser Learning dann fokussieren und überlegen halt, welche Tools machen Sinn. Und musste mir dann Jahre später auch eingestehen, mir fehlt diese Kundenkommunikation und dieses Kundenfeedback irgendwo. Also ich bin jetzt nicht der klassische Projektleiter, der dann irgendwie aktiv den Kunden steuert, aber ich finde es natürlich schon irgendwie cool, mit Kunden zu reden und zu schauen, was haben sie denn gerade für Probleme und wie können wir ihnen helfen. Deswegen ist gerade diese vielleicht Twitter-Rolle irgendwie zwischen technischer Nerd und aber auch dann verantwortlich für Sales, das was mir gerade extrem viel Spaß macht und natürlich auch gibt, auch wenn es zwei komplett unterschiedliche Bereiche irgendwo sind.
Ich glaube, da hast du mit Dominik und mir die perfekten Pendants hier mitliegen, weil
sehr gut.
Also, uns geht's, glaube ich, ich spreche jetzt für Domi mit, uns ja genauso. Also wir wollen auch immer irgendwie unseren Finger am Puls des Kunden irgendwie haben und verstehen, was man braucht, ja, und nicht, ja, okay, hier wirf mir was zu und ich setze das jetzt einfach um, weiß aber die Hälfte gar nicht von den Anforderungen.
Naja, genau, das ist halt dieses Beratungsthema ja auch irgendwo, ne? Also du kannst ja nicht unbedingt zwingend erwarten, dass jeder Kunde dir als Entwickler, Freelancer, wie auch immer, halt sagt, was du machen sollst, ne? Also der Kunde ist ja oder meistens ja wohl relativ weit weg von dem Thema Entwicklung und wie Dinge funktionieren. Und du musst das Ganze ja schon auch ein bisschen steuern irgendwo, wo geht die Reise, oder idealerweise steuerst du es natürlich, wo geht die Reise hin, damit du das natürlich auch dann so umgesetzt oder umsetzen kannst, vielleicht, wie du es halt dann auch gut findest.
Ja, ich finde gleichzeitig ist für mich jedenfalls dieser Kundenkontakt auch immer so der Punkt, der einem so kurz bestätigt, okay, das sind dann auch später die Aufgaben, die ich für die Umsetzung benötige, die dem Kunden wirklich wichtig sind, ne? Worauf er Wert legt und wo ich eigentlich dann meine Entwicklung hin steuern sollte. Und da stelle ich ziemlich gut fest, okay, wir sollten uns vielleicht bei der Umsetzung auch eher auf ein bestimmtes Thema konzentrieren. Kommt vielleicht sonst auch gar nicht so an, wenn man da eben nicht so stark mit dran ist, ne? Deshalb finde ich das auch sehr spannend und wichtig, auch gerade.
Total, du musst schon auch als Entwickler halt den Kunden und die Probleme halt verstehen. Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren hatten wir mal ein Projekt und einer meiner Entwickler oder damaligen Entwickler hat halt sich das perfekte Weltbild natürlich zusammengebastelt, wie er die Applikation strukturiert und welche Datenobjekte es gibt und wie sie zusammenarbeiten. Und dann kommt der Kunde halt mit einem komplett anderen Use Case um die Ecke, der halt das komplette Weltbild zerstört. Und das Erste, was der Entwickler natürlich sagt, ist, ah, scheiße, der Kunde hat halt gar keine Ahnung, was soll denn der Mist?
Ja, natürlich passt hat er keine Ahnung, deswegen ist er gekommen, ne?
Also, ja, genau. So sieht's aus. Naja, dann ist halt das Ding, dann hast du halt nicht verstanden, ne, was der Kunde halt wirklich für ein Problem hat und wie man es halt sinnvoll löst. Deswegen ist ja immer das Thema, idealerweise löst du halt das jetzige Problem des Kunden und nicht halt den perfekten Endgegner innerhalb von 5 oder 10 Jahren, den du gerade siehst. Weil bis dahin hat sich die Welt halt eh nochmal 20 Mal geändert und du hast eh ganz andere Probleme. Ne? Also es ist halt, wie viel Abstraktion baue ich halt sinnvoll ein, das ist halt das nächste Thema immer, um halt die Probleme des Kunden halt sinnvoll zu lösen irgendwo.
Ja, spannend. Da würde mich jetzt interessieren, ob du dann auch so ein bisschen inwiefern du dann vielleicht doch noch in den Projekten aktiv bist, um halt solche Fälle dann irgendwie einzugreifen, zu sagen, guck mal, ihr entwickelt euch jetzt eigentlich in eine komplett andere Richtung. Da habe ich nicht das Gefühl, dass der Kunde da irgendwie, dass das wirklich das Problem des Kunden ist. Gibt es das, wo du sagst, okay, da bist du dann doch noch irgendwo hier und da beteiligt?
Es gibt auf jeden Fall einige Projekte, wo ich drin bin. Ja, ich würde es, glaube ich, gerne bei mehreren Projekten sein, aber das ist halt einfach zeitmäßig geschuldet, dass das halt so nicht mehr funktioniert. Also sind wir jetzt halt gerade dran, halt so eine, sagen wir, Zwischenebene irgendwo einzubauen an seniorigeren Leuten, die da halt so ein bisschen mehr dann auch Auge drauf haben, dass das alles dann so läuft, wie wir das als Firma irgendwie gut finden oder auch vorleben. Genau.
Das heißt, ich habe jetzt so rausgehört, deine Aufgabe aktuell bei BitExpert ist ja eigentlich dann eher schon auch das Sales. Hast du, glaube ich, jetzt öfter mal in den Raum geworfen?
Ja, genau. Also sollte es mehr sein, ist es im Moment so ein bisschen zeitmäßig gerade immer ein bisschen schwierig, das alles unter seinen Hut zu kriegen. Also vor 2 Jahren etwa habe ich gesagt, ich würde gern 80% meiner Zeit nur noch in Sales stecken, musste dann aber in den letzten 1,5 Jahren davon stärker zurückrudern, weil es ein paar personelle Veränderungen bei uns gab und ich das IT-Admin-Thema wieder stärker dann auf meinem Tisch hatte. Aber dahin muss auf jeden Fall oder soll auch längerfristig irgendwo die Reise gehen, das Thema voranzutreiben, weil wir hatten in den letzten Jahren, also wir hatten verschiedenste Ansätze, wir hatten Leute eingestellt für den Verkauf, die das machen, aber das hatte nie so funktioniert. Wir hatten mit verschiedenen externen Partnern zusammengearbeitet, die verkaufen hätten sollen, das hat auch nie so funktioniert. Und ich glaube halt, wir haben immer noch so eine Größe, wo die Gründer oder zumindest die Leute, die schon sehr, sehr lange dabei sind, einfach am besten und sinnvollsten verkaufen können, weil sie am genauesten wissen, was wir tun. Jetzt kann man natürlich sagen, das Problem bei uns ist, dass wir nicht genau wissen, was wir tun. Und ja, das ist auch ein Problem, weil natürlich so unser Blumenstrauß schon relativ weit ist. Also eine Agentur, die vielleicht nur Typo 3 macht oder nur WordPress oder nur, keine Ahnung, Shopware, was auch immer, die sind natürlich stärker eingeschränkt im Thema. Und dann kann natürlich auch jemand verkaufen, der halt nicht so den technischen Background oder das technische Knowledge hat. Das ist bei uns schon immer so ein bisschen eine Herausforderung. Und wir versuchen das natürlich immer irgendwie jedes Jahr aufs Neue irgendwie anzugehen und anders zu machen. Aber es ist nicht so ganz einfach bei uns. Und jetzt auch mit dem Pro-Code-Low-Code-Thema macht das Ganze auch nicht gerade einfacher.
Also ich finde es.
Aber es ist, wie es ist.
Ich finde es sehr nachvollziehbar, weil irgendwann kommt dann doch mal im Gespräch so eine Frage, ja, also könnt ihr da jetzt irgendwie was machen? Und dann ist man vielleicht doch als klassischer Verkäufer, ist das eine technische Frage und wie soll man die beantworten, wenn man eigentlich sich auf was anderes konzentriert? Und ich glaube, das ist dann auch einer deiner Vorteile, ja, genau, die du kommunizieren kannst, zu sagen, okay, ja, guck genau. Mal, ich kann dir eigentlich jetzt direkt im Gespräch eine Einschätzung geben, dass das eine gute oder nicht so eine gute Idee ist, gerade die
wir entwickeln. Ja klar, ich meine, an der Verkäuferfront gibt es halt die unterschiedlichsten Ausrichtungen natürlich, auch für die unterschiedlichsten Arten von Dienstleistern oder Produktfirmen. Das kann man halt alles nicht so über einen Kamm scheren und wir sind da vielleicht schon eher Spezialfall mit allen Vor- und Nachteilen, die das halt so mit sich bringt.
Alright, Stefan, du hast uns jetzt schon mal einen sehr, sehr guten Einblick geben, glaube ich, in deinen Alltag, in den Arbeitsflow von BitExpert. Und ich würde sagen, wir bauen hier wieder einen Cliffhanger, Dominik, oder? Wir machen jetzt einfach Schluss und wir müssen wieder auf die nächste Folge warten, oder? Das ist doch hervorragend.
Finde ich gut.
Ja? Alright, dann sage ich an der Stelle schon mal Tschüss und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, freut euch auf Folge 2 mit Stefan Hochdörfer. Hört rein. Bis dann.